noch beten. Herr Jesus Christus, das Fest von deiner Geburt steht vor der Tür. Indem dass du Mensch geworden bist und uns den Weg zu Gott gezeigt hast, hast du Licht und Freude ins Dunkel dieser Welt gebracht. Hilf uns, die Zeit vor Vorbereitung jetzt sinnvoll zu nutzen. Mach uns die Tage, die kommen, offen für deine Worte. Schenke uns auch Einsicht, dass wir Buße tun und umkehren zu dir. Und gib uns die Stärke, die Willen zu tun. Wir wollen Boten sein für das Licht von deiner frohen Botschaft für die Welt. Amen.
Hier aus der Kapelle, aus dem EGW Biel. Liebe Grüße an die ganze Welt, liebe Grüße zu euch heim. Und wie ihr schon gesehen habt, vielleicht schon auf einer Kameraeinstellung, haben wir 4 Kerzen angezündet heute Morgen. Und die 4 Kerzen sollen auch die 4 Abschnitte quasi von der Predigt jetzt darstellen. Advent heisst ja Ankunft. Und das griechische Wort für Advent heisst eigentlich Parousia. Ein komisches Wort. Es gehört nicht zum Wort des Jahres, wo ist gewählt worden. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das Wort vom Jahr heisst, wisst ihr das noch? Systemrelevant. Snelle und ich haben ja bei dieser Wahl mitgemacht und wir hatten ein anderes Wort gewählt, zum Beispiel bebattbar. Das war ja das Kultwort vom ehemaligen Pandemiechef Daniel Koch, der gesagt hat, Dara wird wahrscheinlich diesen Sommer auch bebattbar sein, im Hinblick auf Hygienevorschriften und auf Distanz. Das Wort vom Jahr ist also systemrelevant, dicht gefolgt von Maskensünder. Aber heute wollen wir ein anderes Wort im Mittelpunkt stellen, nämlich das Wort von Advent. Advent heisst ja Türli auftun, Kerzen anzünden. Mit Advent da verbinden wir die Erwartung, die wir haben an das Leben oder auch an Gott. Und wie bereits erwähnt, heute Morgen soll es um das Ankommen oder um das Wiederkommen von Jesus Christus gehen. Ich werde das Wort Ankunft im Mittelpunkt stellen. Das Wort «Ankommen» gehört zur Selbstdefinition von Advent. Wie es in Offenbarung 1, Vers 8 steht, Gott spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der da ist, der da war und der da kommt. Genau das ist Ankunft. Ich lese es nochmal. Gott spricht, ich bin das Alpha und das Omega, also ich bin der Erste und der Letzte. Wir würden vielleicht im deutschen Alphabet sagen, ich bin das A und das Z. Der, der ist, der, der war und der, der kommt. Wir können ja überlegen, dass der Satz so verläuft. Der, der war und der, der immer wird sein. Aber der Satz geht anders. Der, der war und der, der kommt. Das gibt eine ganz starke Dynamik ins jüdische christliche Denken. Ihr müsst euch vorstellen, der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, ist auf der Insel Patmos, auf einer griechischen Insel. Und vielleicht hat er auch die griechischen Mythologien gelernt kennen. Vom Zeus, wo zum Beispiel gesagt wird, Zeus, der ist gsi, Zeus, der ist und Zeus, der wird immer sein. Aber genau so ist eben Jesus nicht. Jesus, der ist gsi und Jesus kommt wieder. Das ist Dynamik, das ist der ganz grosse Rahmen von Advent. Und über das wollen wir heute Morgen nachdenken. Unser Gott ist ein Gott, der eine mächtige Wirklichkeit hat, die noch kommen wird. Es ist ein Gott, der auf uns zukommt. Es ist ein Gott, der Zukunft mitbringt. Es ist eben das A und das O. Das A steht für Schöpfung und Anfang und das O steht für Wiederkunft und Vollendung. Und irgendwo auf dieser Zeitachse mitten drinnen, zwischen drinnen, sind wir. Heute Morgen und hören auf das Wort und lassen uns von diesem Wort prägen. Er kommt. Und wenn er kommt, der bringt die Zukunft mit. Und das haben wir auch erlebt, jetzt bei Life on Stage. Ich werde mit diesen vier Kerzen die erste Kerze Life on Stage widmen. Ich werde einfach Gott öffentlich in seiner Gemeinde von Herzen danken für seine Wunder, die er da hat. Es ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, dass Life on Stage überhaupt hat können durchgeführt werden in diesem turbulenten Jahr. Und schon nur, dass es geklappt hat, dass Leute eingeschaltet haben, dass die Musical und die Messages können publiziert werden, dass die Technik ausgeklappt hat, dass wir die Halle haben gefunden beim Mikron in Nidau, dass niemand krank ist worden von der Crew, keine Ansteckungen sind passiert. Das ist wirklich ein Wunder und überhaupt nicht selbstverständlich. Und darum geben wir ihm Dank. Und wenn wir jetzt hier im Saal werden, würde ich sagen, komm, wir klatschen doch Jesus, was er Wunderbares da hat. Und wir haben nicht nur eine gute Technik erlebt und tatulose Musical mit einer starken Botschaft, sondern die Leute sind darauf eingestiegen. Ich habe hier eine Liste bekommen und die, die Newsletter haben, haben die vielleicht auch gesehen. Und ich möchte einfach betonen, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Wir wissen, wir sehen vielleicht ein Achtel oder ein Neuntel vom Eisberg ist oben und alles andere ist unten. Das sehen wir nicht, was Gott noch alles weiter da hat. Also die Spitze vom Eisberg. Durchschnittlich pro Abend waren 520 Leute an den Monitoren und haben es mitverfolgt. Und man konnte ja den Abend bis am nächsten Tag, Mittag, nochmal schauen. Und so haben pro Tag durchschnittlich 2500 Leute die Sendungen geschaut. Davon haben 14 Menschen Jesus als ihren Herr und Heiland angenommen in ihr Leben. Halleluja. Für jeden Einzelnen machen die Engel im Himmel eine Party. Und ja, wir sollen mit den Engeln mitfeiern. 14 Personen. Gerade letzte Woche hat mir jemand via Zoom gesagt, dass ihre Schwester hier von unserer Gemeinde, ihre Schwester gehört zu diesen 14 Personen. Ist das nicht wunderbar? Und 54 Menschen haben ihr Leben neu, erneut Jesus gegeben, weil sie weg von Jesus gekommen oder weil sie ihn aus dem Blick haben verloren. Jesus hat sie nicht aus dem Blick verloren und hat Life on Stage gebraucht, um sie neu zu erreichen. Also alles das soll uns mit Freude erfüllen. Und ja, Life on Stage ist nicht einfach vorbei. Das Musical und die Predigt sind vielleicht vorbei. Aber der Auftrag, sein Licht weiterzugeben, bleibt. Und ich möchte euch ermutigen, betet weiter für eure VIPs. Bleibt dran bei ihnen. Und wer weiß, vielleicht jetzt im Frühling oder im Sommer dieses Jahr wird es einen Durchbruch geben, auch bei deinem VIP. Ich möchte einfach zwei, drei Worte von den konkreten Erlebnisberichten, die Menschen hatten, die jetzt Jesus angenommen haben, vorlesen. Jemand schreibt, mein ständiger Leid hat mich heute dazu bewegt, zu suchen. Ich war auf einmal in eurem Musical-Video drin. Ich habe es nicht selber gewählt. Es war wirklich wundervoll. Vielen, vielen Dank. Oder jemand schreibt, ich war mit Gott unterwegs, hatte Suizidgedanken und hörte den Ruf seit einigen Tagen, mich neu Jesus hinzugeben. Als ein junger Mensch, 26, hat Suizidgedanken gehabt und hat vorgängig, drei Tage lang gehört, gib dein Leben Jesus her. Es war wie eine Wahl von ihm zwischen Leben und Tod. Und er hat das Leben gewählt. Im Life on Stage, im Zoom-Gebet. Oder jemand schreibt, ich war so halbe ein Christ. Ich habe nur in schwierigen Momenten gebetet. Und jetzt habe ich einen Durchbruch erlebt. Ich bin 13 Jahre alt. Eltern haben uns geschrieben, dass ihre beiden Preteens-Kinder erst oben vor der Familie, vor dem Monitor, abgeknäuelt sind und miteinander ihr Leben Jesus gegeben haben. Wow, also so Geschichten begeistern mich und auch uns alle. Und wegen dem haben wir das gemacht. Und darum möchte ich ein kurzes Dankgebet einfach Gott zu Gott richten und ihm von Herzen danken, betet doch mit. Ja, Jesus, danke für Life on Stage. Ja, wir haben darauf hergeschafft, wir haben viel investiert an Zeit, Energie und ja auch an Geld. Und wir danken dir für die Frucht, die entstanden ist. Es ist eine Kerze, die wir anzünden können und einfach dir dankbar wie zurückgeben können. Segne du die VIPs, segne auch den Kurs, den wir hier anbieten, bieten im EGW Startup mit Jesus und segne jeden Einzelnen, der sein Leben Jesus hat gegeben. Wir preisen dich und wir danken dir für das. Und jetzt lasst euch ein, in euren Stuben, wenn der Platz hat, steht doch auf. Wir wollen nochmal ein Lobpreisstück von Anja Lehmann schauen und miterleben. Lasst euch mit ihnen, ich sage es zu mir selber. so viel zum Live on Stage. Und jetzt zur zweiten Kerze von Advent. Zu dieser Parousie, zu dem Wiederkommen von Jesus Christus. Er selber hat ja gesagt, er kommt wieder. Und er wird uns mit hineinnehmen in ein Kapitel vom Lukas-Evangelium, also wenn ihr eine Bibel habt oder ein Gerät oder was auch immer, schlägt mit mir auf Lukas Kapitel 21. Ich werde eigentlich das ganze Kapitel oder fast das ganze Kapitel mit uns kurz anschauen. Es geht um folgende Situation. Die Jünger und Jesus halten sich zu Jerusalem auf und ich weiß nicht, ein paar von diesen Jüngern, die waren auch Fischer, die sind vom Land gekommen, sind vielleicht das erste Mal in Jerusalem gewesen, haben das erste Mal gesehen und dann ist Jesus in die Tempelanlage rauf und hat davor den Hof gesehen vom Tempel und das Tempelgebäude selber. Und das war auf ein bisschen beeindruckt gewesen. Und dann sagen ja die Jünger, wow, schau mal die schönen Steine, wie die behauen sind und oh, die Architektur, und jemand hat gesagt, wow, die Säulen. Und Jesus sagt ihnen so als eine Art Spielverderber, wisst ihr was? Es kommt die Zeit, in der von diesem Baum kein einziger Stein auf dem anderen bleibt. Und es wird alles kaputt gemacht werden, nichts wird zusammenbleiben. Und wir wissen nicht, wie die Jünger reagiert haben, da waren sie vielleicht schockiert gewesen und die anderen haben einen so fragend angeschaut. Hä? Was sagt er da? Und wenn ihr so im Kapitel lest, dann ist das Kapitel strukturiert und Kapitel vom 21 vom Lukas von 4 bis so Verse. Da geht es um die ersten 40 Jahre nach Jesus. Also Jesus hat dort so eine starke Prophetie in diesem Tempelraum und sagt seinen Jüngern, ich fasse es kurz zusammen, was jetzt in den nächsten 40 Jahren, also nehmen wir an, bis im Jahr 30 nach Christus, bis im Jahr 70, also bis in den nächsten 40 Jahren, was dann alles passiert. Und er sagt ihnen, lasst euch nicht von anderen Heilsbringern verführen. Er sagt ihnen, es werden Kriege passieren. Und bleibt ruhig. Ein Reich wird gegen sich gegen das andere erheben. Er sagt, Jesus sagt, es werden Erdbeben und Hungersnöte passieren. Und wir lesen ja in der Apostelgeschichte von einem Propheten Agabus, der Hungersnot vorausgesagt hat. Also alles, was Jesus hier sagt, ist in den ersten 40 Jahren nach seinem Tod erfüllt worden. Er sagt, es wird Christenverfolgungen geben. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Zuerst waren alle zusammen, Jerusalem hat sich gefreut über die Christen, aber seit dann, wo der Stephanus ist gesteinigt worden, Kapitel 9, glaube ich, von der Apostelgeschichte, ist dann plötzlich eine Christenverfolgung gekommen und so ist die Botschaft auch in die umliegenden Gebiete von Jerusalem gelangt. Also auch das ist erfüllt worden. Dir werden die Gefängnisse geworfen werden. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Der Petrus und der Silas im Gefängnis, der Johannes und seine Jünger im Gefängnis. Oder Jesus sagt, ihr werdet verraten werden. Im nächsten Kapitel, Lukas 22, lesen wir da davon, dass Jesus verraten wird. Und etwas sagt er noch, der Vater im Himmel wird euch schützen, dass euch kein Haar gekrümmt werden soll, seid standhaft. Also alles das, Verfolgung, Hungersnöte, Krieg. Alles das waren die Vorboten dann zumal vor Einnahme von Jerusalem durch die Römer. Die Eroberung von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus nennt man den Jüdischen Krieg. und ist eines der wichtigsten Ereignisse für die Zukunft der Geschichte des jüdischen Volkes. Sie haben nämlich, viele haben sie umgebracht, Römer, und die überlebt haben sie deportiert in andere Völker. Für die Römer bedeutet die Einnahme von Jerusalem einen strategischen Triumph über Judäa. Und schlussendlich die Einnahme von der Palastfestung Masada im Jahr 73 oder 74 ist der Krieg vollendet worden. Unter dem Kaiser Nero hat der Heerführer Vespasian Jerusalem eingenommen. Also genau, ob wie es passiert ist, hat Jesus vorausgesehen. Und sagt er dann in dieser Situation von Lukas 21 seinen Jüngern. Er sagt, wenn ihr seht, dass sich das Heer um Jerusalem belagert, wenn ihr heute flieht, flüchtet aufs Land. Und wehe denen, die schwanger sind, sagt er. Sie können nicht so gut fliehen. Wie willst du mit einem in der Schwangerschaft noch eine Flucht ergreifen? Und viele werden fallen durch die Schärfe vom Schwert. Also der Flavius Josephus, der hellenistisch-römische Geschichtsschreiber, wo wir seine Schriften heute noch haben, der sagt, dass am 30. August vom Jahr 70 bis am 7. September vom Jahr 70 die Stadt Jerusalem ist eingenommen worden. Man kann heute noch sehen, von welchem Tor her, dass sie eingefallen sind. Und die Abrechnung von diesem Krieg ist schrecklich. 1,1 Millionen jüdische Menschen haben müssen das Leben lassen. Ihr werdet hören von Kriegen und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts. Das hat Jesus vorausgesehen. Die Überlebenden, wie ich schon gesagt habe, sind auch deportiert worden. Also hier schließt sich wie so ein Bogen von diesen 40 Jahren, wo Jesus vorausgesagt. Vers 5 bis 24. Aber das Kapitel geht noch weiter. Und jetzt kommt Vers 25 bis 31. Und jetzt schlägt Jesus plötzlich den Bogen weiter bis in unsere Gegenwart. Also vom Jahr 70, wenn ihr so weit, bis ins Jahr 1950 oder noch darüber aus. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden können. Also es gibt eine Prophetie in diesem Kapitel, die erfüllt ist, mit der Eroberung von Jerusalem. Aber es gibt auch noch eine Prophetie, die nicht erfüllt ist. Und das ist eben die Wiederkunft, die Parousie. Das ist Advent. Und das ist das, was wir erwarten. Und jetzt kommen wir zur dritten Kerze. Nämlich Vers 25 bis 31 ist für mich die dritte Kerze, Advent. Was passiert denn, wenn Jesus wiederkommt? Weil Jesus redet auch von dem im Kapitel 21 vom Lukas. Etwas, was wir machen sollen, wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Also schaut auf, habt dein Kind auf, nicht stolz, nicht erhaben, sondern wir schauen auf zu dem, der wiederkommt. Wir lassen uns von den Lasten vom Alltag nicht abdrücken. Wir entwickeln quasi so eine geistliche Resilienz, eine geistliche Widerstandskraft. Und das Jahr, auch mehr als andere, ist genau diese Widerstandskraft in uns getestet worden und hat können wachsen. Also, wenn ihr gehört von Kriegen, wenn ihr gehört von Verfolgungen, von Hungersnöten, aber auch von Pandemien, dann lasst euren Kopf nicht hängen, sondern schaut auf. Weil sich eure Erlösung naht, Vers 28. Bevor Jesus kommt, sagt er, werden Himmelsgestirn durcheinander geraten und es gibt auch ein Meeresbrausen, Vers 25. Ob man das mit Tsunami deuten will, oder wenn man das deuten mit der Erhöhung vom Meeresspiegel, sei dahingestellt. Und was er auch sagt im Vers 26, es wird eine grosse Angst haben. sein. Eine grosse Angst. An anderer Stelle, also nicht im Lukas-Evangelium, heisst, die Liebe wird abnehmen. Und viele haben mich gefragt, Phil, das mit dem Mundschutz, das ist doch die Liebe, die abnimmt. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Man geht auf Distanz. Die Liebe wird abnehmen. Also eine grosse Angst wird passieren. Und ich denke, hier haben wir als Christen etwas sehr Wichtiges, um den Leuten zu geben, aber auch um selber zu erleben, wie gehen wir mit Angst um? Wie gehe ich mit mir der Angst um? Gerade wenn wir über Endzeit und Endzeitgedanken reden und darüber nachdenken, ist es eine Angstmacherei oder ist es eine Liebesentfacherei? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann sagt Jesus, ihr werdet das Zeichen sehen vom Feigenbaum, bevor ich wiederkomme. Vers 29 bis 31. Und da können wir also vertrauen. Ich sage nicht, ich weiß alles, das würde ich nie sagen. Aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Jeder Pastor und jeder Theologe und jeder Prophet und jeder, der mal seine Gedanken geschrieben hat, deutet den Feigenbaum mit der Gründung vom Staat Israel im Jahr 48. Im Mai 1948 wissen wir, die sich damit befasst haben, hat die UNO beschlossen, das britische Mandat über Palästina zu setzen. Und im Jahr 1948, am 14. Mai, hat der Ben Gurion, der jüdische Politiker, den Staat Israel ausgerufen. Und das ist das, was hier beschrieben wird mit dem Feigenbaum, der wieder aufblüht. Also seit der Zerstörung von Jerusalem, seit dem Jahr 70 nach Christus, war das Volk irgendwo auf dieser Welt. Und seit dem Jahr 1948 kommen sie wieder zurück auf Israel und die Staatenvereinigung hat ihnen das Land gegeben, wo sie ihren Staat bringen können. Darum ist auch im EGW Biel gibt es eine Israel-Gebetsgruppe. Darum machen wir Israel Seminar und ein Israel-Gottesdienst. Weil die Weltgeschichte wird nicht ohne Israel zur Vollendung kommen. Also das ist die dritte Kerze. Bevor Jesus wiederkommt, passieren einige Sachen, unter anderem auch die weltweite Evangelisation und die Gründung vom Staat Israel. Und jetzt lasst uns zur vierten Kerze gehen. Die ist ja heute angezündet worden. Wie soll man uns denn verhalten? Ich werde jetzt auf vier Punkte eingehen, was wir konkret tun können. Wir sollen uns nicht wie ein Strauß einfach den Kopf in Sand vergraben und auf bessere Zeiten warten. Sondern Jesus sagt Folgendes. Wir leben ja in so einer Art Parousie-Verschiebung. Die Wiederkunft von Jesus ist und ist und ist bis jetzt nicht eingetroffen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einen Zug habt gewartet. Wenn ihr auf einen Zug wartet und er kommt, und kommt einfach nicht, dann macht das etwas mit euch. Ihr werdet ungeduldig, ihr wisst nicht, ja, soll jetzt noch die Lesmette anfangen oder nicht? Oder soll jetzt in diesem Buch noch anfangen lesen? Ja, wann kommt er endlich? Und man wird manchmal so ein bisschen emotional. Man wird ungeduldig oder mürrisch oder man ist auch verunsichert. Kommt der Zug je überhaupt noch? Und so geht es dir vielleicht auch mit dem Jesus, der soll wieder kommen. Ja, wo ist er denn? Wann kommt er denn wieder? Kommt er überhaupt wieder? Oder haben wir seine Worte falsch verstanden? Es gibt Theologen, die sagen, also ich gehöre nicht zu denen, Jesus hat gar nie wollen sagen, dass er wieder kommt, sondern wenn wir sterben und alle Menschen müssen ja sterben, dann wird Jesus zu ihm kommen, respektive er wird zu Jesus gehen und dann gibt es die Parousie, die Erscheinung oder die Wiederkunft. Aber wir gehören nicht zu denen. Also wir werden müssen sterben oder wir werden erleben, wie Jesus wiederkommt. Im Petrusbrief heißt es, es ist die grosse Geduld von Gott, dass er noch nicht wiederkommt. weil er will, dass alle die Erkenntnis von ihm haben. Er gibt quasi jedem Menschen eine Chance umzukehren und darum zögert er noch zurückzukommen und wartet noch ein bisschen. Also, wir sollen erstens die Hinweise sehen und wachsam sein. Es gibt so, wie die berechnen wollen, jetzt kommt er gerade. Es steht da hier in einem Vers, diese Generation wird nicht sterben, bevor dies nicht alles eintrifft. Aber meiner Meinung nach gehört eben der Satz zu den ersten 40 Jahren bis zur Zerstörung von Jerusalem. Aber ich weiß, oder Yonki Cho von Korea, Südkorea, Pastor, und mit dem viele andere sagen, auch diese Generation wird nicht sterben, bis Jesus wiederkommt. Wer hat recht? Ich werde das heute Morgen offen lassen. Also wir sollen nicht berechnen, aber wir sollen die Hinweise sehen. Also schaut her. Zum Beispiel der Staat Israel, der ist gegründet worden. Und ja, es hat auch immer wieder Kriege gegeben. Die könnt in den Geschichtsbüchern nachschauen. Seit dem Wort von Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und ein Reich erhebt sich wie das andere. Glaube ich, hat es kein einziges Jahr gegeben, in diesen 1950 Jahren, wo es nicht irgendwo auf der Welt Krieg hat gegeben. Und das ist ein Riesengeschenk. Aus unserer Perspektive als Schweizer, dass wir in einem Land wohnen können, wo es so lange Frieden hat. Und wir bleiben auch dort weiter dran im Gebet, dass wir ein Land haben, wo Frieden darf sein. Also das ist das Erste. Die Hinweise sehen und wachsam bleiben. Und das Zweite, was wir uns sollen tun oder wie wir uns verhalten in der Zeit, bis er wiederkommt, sich nicht beschweren. Also nicht die Sorgen von dieser Welt zu ernst nehmen. Nimm es leicht. Lass dich von dieser Verantwortung, die wir drinstehen, nicht wie einen schweren Sack um dich bringen, der dich abzieht. Lass dich nicht Probleme aufbürden, die du gar nicht lösen musst. Wir haben bei der Einleitung gehört vom Stefan, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und wir werden manchmal wertgeschätzt und geehrt, dass wir auch Sachen mittragen können und mit reinbeten. Aber lass dir die Sorgen nicht aufbürden. Jesus hat ausdrücklich uns davor gewarnt. Wir sollen uns nicht keine Sorgen machen. Und auch dieses Jahr war ein gutes Übungsfeld gewesen, nicht zu sorgen, nicht zu hadern, sondern irgendwie auf eine wunderbare, übernatürliche Art und Weise über dem ganzen Corona-Gestürm zu stehen. Und gerade Corona hat die Christenheit durcheinander gebracht. Also ich höre von Gemeinden, und ich sehe im EGW auch viele andere Bezirke und Gemeinden. Ich habe jetzt mal so eine gewagte Hypothese. Corona hat die Christenheit in drei Kreise eingeteilt. Zu welchem Kreis gehörst du? Die erste Fraktion ist die Angst- und Sorgenfraktion. Masken auf Distanz gehen, alle Hygienemaßnahmen. Übervorsichtig einhalten und ja, der Bundesrat hat gesagt, am besten bleibt man gerade daheim und unternimmt gar nichts mehr. Also das ist so ein bisschen die Sorgen- und Angstfraktion. Und jede Fraktion, ich will es nicht schlecht machen, jede Gruppe hat einen Kern Wert. Die andere ist die Verschwörungstheoretiker und die Endzeitgruppe. Also wie ich schon vorhin angetönt habe, mit dieser Maske, das ist doch das, was die Liebe erkaltet. Der Feind probiert jetzt sogar noch den Lobpreis uns zu verbieten. Das ist die Strategie vom Feind. Merkt ihr ein bisschen? Es gibt auch diese Gruppe von Menschen. Und auch dort ist ein Spürchen Wahrheit drin. Weil ja, wahrscheinlich leben wir in der Endzeit. Oder ganz bestimmt leben wir in der Endzeit. Aber dass jetzt Corona gerade vom Antichrist ist, das würde ich selber nicht behaupten. Also Angst, Verschwörungs- und nachher Ungeduld- und Wutfraktion. Also zu dieser gehöre ich. Ungeduld- und Wutfraktion. Wann können wir endlich wieder normale Gottesdienste feiern? Ist es im März oder erst im April? Oder wollen wir schon im Februar anfangen? Das möchte ich wissen. Ich möchte hier wieder Full House einen Stuhl stellen. Und diese Fraktion erlebt einfach jede Vorsichtsmaßnahme als einschneidende Schikane von einer zentralistischen Regierung. Die dürfen mir doch nicht sagen, wenn ich Weihnachten feiere und mit wie vielen Leuten. Also so merken wir, es gibt drei Gruppen. Zu welcher gehörst du? Lass dich nicht beschweren. Lass dich nicht beschweren. Wir sind Leute, die auch gerade auf diese Situation mit dieser Weisheit können uns begegnen. Wir können sowohl Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen wertschätzen und einhalten. Wir können sehen, dass das Weltbild, das die Bibel lehrt, auch eintrifft. Und wir können auch mit unserer Wut und mit unserer Ungeduld umgehen. Lasst euch nicht beschweren. Das dritte, noch zwei Punkte. Das dritte Verhalten, das uns in diesem Kapitel begegnet. Macht euch berechtigte Hoffnungen. Macht euch berechtigte Hoffnungen. Wir sind nicht Menschen, die einfach, wie soll ich sagen, so einen Zweckoptimismus haben. Sondern wir dürfen uns berechtigte Hoffnungen machen. Nicht falsche Hoffnungen, wir sollen uns auch nicht verführen, sondern wir sollen unser Haupt, unsere Köpfe, unsere Augen aufrichten zu dem, was wiederkommt. Zu dem, was alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Unsere Erlösung nahet sich. Und heute ist sie ein Tag näher als gestern. Und das Reich von Gott ist herbeigebrochen und kommt jeden Tag mehr. Wenn aber dies anfängt, wird der Vers nochmal lesen, Vers 29, zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Vers 27, dann wird der Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, und auf diesen Tag freue ich mich besonders. Er wird wiederkommen. Und die Bibel hört auf mit dem Bitte und mit dem Satz. Amen. Komm bald, Jesus. Also, uns berechtigte Hoffnung machen und Menschen sein von dieser Hoffnung. Und das nächste Porträtheft, das wir in Planung haben, hat die grosse Überschrift Hoffnung. Gottes Wirken im Alltag. Solche Menschen wollen wir sein. Und das vierte Verhalten, wachet und betet. Und wenn wir beten und wachen, dann merken wir ja, einer hat den Sieg. Und am Schluss der Bibel ist uns ganz klar dargelegt, welcher das der Sieg hat. Nämlich der, der wiederkommt. Offenbarung 5, Vers 5 zum Beispiel, dort steht, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Amen. Der Nachkomme vom König David. Und genauso wie die Weihnachtsgeschichte angefangen hat, geht schauen, in dieser Stadt, wo schon der König David geboren ist, ist euch der Retter geboren, der Immanuel. Genauso zieht sich die Geschichte weiter. Und in der Offenbarung sehen wir, dass der Löwe aus dem Stamm Juda, dass der gesiegt hat. Einer hat gesiegt. Das ist die Hoffnung. Das ist das, was wir im Gebet und im Wachen können wahrnehmen können. Und so frage ich dich, weil es ist dein Wort vom Jahr. Am Anfang haben wir gesagt, ja, Deutschland hat Corona-Pandemie als Wort vom Jahr gewählt. Die Schweizer haben wenigstens noch ein bisschen differenzierter gewählt. Ist das Wort vom Jahr Wiederkunft? Oder ist das Wort vom Jahr einer hat den Sieg? Oder im Vers 1, Vers 8 vor Offenbarung, Gott spricht, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin das A und so. Oder betonen wir mal ich. Ich bin so und so, sagt Jesus. Niemand anders. Keine Ängste, keine Sorgen, keine Pandemien, keine Ungewissheit, von wenn wir sie mehr geben, wieder normal sein. Und was heißt schon normal? Sondern Jesus sagt, ich bin so und so. Ich bin der, der war und der, der wiederkommt. Amen. Ich werde noch beten. Ja, und vielleicht daheim in den Monitoren vor dem Bildschirm merkst du, ja, von was lasse ich mich eigentlich anleiten? Was für eine Kerze leitet mich? Bete zu ihm und sag ihm einfach, wie es um dich steht. Und ich leite dich jetzt in diesem Gebet. Wir feiern Advent, Jesus, der einige Gott. Und wir freuen uns auf Weihnachten, auf deine Wiederkunft. Hilf du uns, zu wachen und zu beten, auch wenn uns die Zeit lang scheint, wenn wir uns entmutigt fühlen. Hilf du uns, die berechtigte Hoffnung zuzulassen, um unser Licht zu leuchten von den Menschen, und um deine vorbereiteten Werke zu tun. Hilf du uns, uns nicht zu beschweren vom Leid dieser Welt oder auch von unserem persönlichen Leiden und von den Sorgen von unserer Zeit. Und lass uns wachsam sein und deine Hinweise sehen, dass du uns täglich offene Türen vor die Füße legst, wo wir durchgehen können. Dass du immer wieder treu und freundlich uns einladest, deine vorbereiteten Wege zu tun. Im Glauben, in Hoffnung und in Liebe. Wir beten das im wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen. Amen.